Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Nacht unterm Schnee heißt der neue Roman von Ralf Rothmann und er scheint etwas abzuschließen, was der Autor mit den beiden vorhergehenden Romanen Im Frühling sterben und Der Gott jenes Sommers begonnen hatte. Es geht dabei um die Geschichte junger Menschen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs schwer traumatisiert ihr Leben dann weiterleben und es ist ein bewegender Versuch, erzählend, also mit literarischen Mitteln zu verstehen, wie sie geworden sind, was sie sind. Und ich freue mich, mit Ralf Rothmann darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Rothmann.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie erzählen in diesem Buch jetzt, also In die Nacht unterm Schnee, die Geschichte von Elisabeth, die auch Liesel genannt wird. Sie erzählen das auf mehreren Ebenen. Einmal als Rückblick, damit beginnt das Buch mit Elisabeths Flucht aus Danzig. Sie hat ein traumatisches Erlebnis, wird mehrfach vergewaltigt. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene, da schreibt der erwachsene Sohn von Elisabeth und ihrem Mann Walter, er heißt Wolf, an eine Freundin der beiden Luisa. Die wird dann auch zur Erzählerin und diese Namen Walter, Elisabeth, Luisa, die kennt man alle aus den beiden vorherigen Romanen. War das von Anfang an als Trilogie geplant oder wann wussten Sie, dass das so ein großes Projekt wird?
Nein, das war überhaupt nicht geplant. Im Gegenteil, als ich den ersten Roman schrieb, Im Frühling sterben, habe ich danach gedacht, also nie wieder tauche ich in diese Welt ein, weil das ja doch ein sehr großes, deprimierendes Potenzial hatte, diese Nazizeit, diese letzten Monate des Krieges und die Heimkehr der Soldaten und so weiter. Also das wollte ich eigentlich nicht mehr. Aber dann bei dem zweiten, das zweite Buch entstand so, dass während einer Lesung aus Im Frühling sterben kam meine Frau zu mir und sagte, sie hätte meinen Vater gekannt als 12-jähriges Mädchen auf dem Gutshof, auf dem er Melker war. Und da hat sie ihn kennengelernt. Und dann erzählte sie mir viel über meinen Vater aus der Zeit vor meiner Geburt. Und das hat mich dermaßen elektrisiert, dass ich dann ein zweites Buch darüber schrieb, über diese Zeit. Und das dritte jetzt, das ist dann entstanden, als mir klar wurde, ja, schön und gut, bei deinem Vater hattest du es relativ einfach, den hast du geliebt. Und dann in dem zweiten Roman, da hast du das Kriegsende und die Zeit danach gestalten wollen, im Blick der Frauen, also wie haben die daheim gebliebenen Frauen diese Zeit erlebt. Aber wenn du ehrlich bist, vor der Gestaltung deiner Mutter, vor dem, was deine Mutter erlebt hat, hast du dich bis jetzt gedrückt. Und das war eben so, dass ich mir dachte, nee, ich möchte jetzt aber als Feigling nicht weiter mit mir leben. Denn ich hatte ein sehr problematisches Verhältnis zu meiner Mutter. Und ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt und ihre Geschichte geschrieben. Und dass es nun eine Trilogie geworden ist, ja, das geschah gewissermaßen aus innerer Notwendigkeit.
Sie sagen das so offen und leicht dahin, meine Mutter, mein Vater, wie nah ist denn das an Ihrer Familiengeschichte? Denn das hat ja Ihr Schreiben gar nichts Autofiktionales. Man ist ja immer auf einem sehr hohen literarischen Niveau.
Ja, aber ich habe ja mal irgendwann oder ganz zu Anfang, als ich anfing zu schreiben, habe ich eigentlich erlebt, dass alles, was ich schreibe, das nicht mit mir, meinen Erfahrungen zu tun hat, das hat irgendwo, ist irgendwie nicht verwurzelt in meinem Herzgrund. Ja, das ist irgendwo, das flattert, dass ich muss über meine Erfahrungen schreiben. Und insofern habe ich auch über die Erfahrungen mit meinen Eltern geschrieben, was aber jetzt nicht heißt, dass es 1:1 ist natürlich. Das ist schon sehr viel dazu Erfundenes und auch Komponiertes und so weiter. Es ist jetzt nicht 1:1 die Geschichte. Aber ich wollte die Namen meiner Eltern, die habe ich bewusst verwendet, sind lange, beide schon lange tot. Und weil ich ihnen irgendwie dieses ganze Leben voller Arbeit und Entbehrungen, dass je älter ich werde, desto mehr rührt mich das an. Und ich wollte ihnen wenigstens so ein kleines Denkmal aus Papier setzen. Ja? Und deswegen habe ich ihre Namen verwendet.
Diese sehr junge Elisabeth in dem Roman jetzt, die wird am Anfang, wird das erzählt, wie sie in einem Verschlag mehrfach von russischen Soldaten vergewaltigt wird. Sie überlebt nur, weil ein anderer Russe sie dann findet und gesund pflegt. Aber sie bleibt ihr ganzes Leben davon schwer gezeichnet. Genau wie Walter, der ja im ersten Roman ein ganz anderes, nicht weniger furchtbares Trauma erfahren hat. Inwiefern verbindet das denn diese beiden Figuren?
Ja, ich glaube, verbindend für die beiden Figuren war das Schweigen über diese Zeit. Auch wenn ich das richtig sehe, auch das Schweigen voreinander. Also ich glaube nicht, dass meine Mutter meinem Vater im Detail erzählt hat, wie sie vergewaltigt wurde. Und ich glaube auch nicht, dass mein Vater meiner Mutter im Detail erzählt hat, was er im Krieg erlebt hat und wen oder ob er überhaupt jemanden erschossen hat im Krieg. Wann immer wir auf diese Zeit als Kinder zu sprechen kamen, dann war dieses Schweigen im Raum. Und ich habe, als ich meinen Vater mal fragte, hast du jemanden erschossen im Krieg? Da sah er meine Mutter an und sagte, ja, aber Gott, was soll ich denn jetzt sagen? Und als ich meine Mutter fragte, ja, wie war denn das mit der Vergewaltigung im Krieg? Was genau hast du da erlebt? Da hat sie nur gesagt, einer hat mich mal geschnappt in Pommern und jetzt fragt mir kein Loch im Bauch. Und damit war die Sache erledigt. Ja. Und dieses Schweigen war vielleicht, das ist das Verbindende zwischen den beiden. Und dieses Schweigen war letztlich auch, wenn man so will, die, ja, der Beginn des Nachdenkens über meine Eltern und die Gestaltung der Bücher.
Zu dieser großen Leerstelle, dem großen Schweigen, da heißt es in Ihrem Roman Im Frühling sterben, selbst wenn er die Sprache dafür hätte, würde es keine Erlösung geben. Und ich habe mich auch jetzt wieder gefragt, ob es nicht auch darum geht, ob das einfach ein Irrglaube ist, dass man nur alles besprechen, behandeln, therapieren muss, dann wird es auch gut. Gibt es da Grenzen?
Die muss jeder, glaube ich, für sich selber festsetzen, nicht? Also ich habe nicht gewagt zu insistieren, weder bei meiner Mutter noch bei meinem Vater, weil ich einfach auch gespürt habe, der Schmerz ist zu groß und da kannst du nicht weiter mit detektivischer Rücksichtslosigkeit vorgehen, sondern das muss dann letztlich die Imagination leisten, die Literatur.
Hat denn da vielleicht auch dieses Akzeptieren des Schweigens des anderen eben eine Art von seltsamer Nähe geschaffen? Denn die Beziehung, das ganze Familienleben, wie Sie es beschreiben, wirkt ja kühl, lieblos, gibt auch Gewalt, die Kinder werden geschlagen. Aber am Ende gibt es dann doch so eine Geste, die doch eine starke Nähe zeigt. Kann das auch über das Schweigen was Verbindendes entstehen zwischen so traumatisierten Leuten?
Ich bin nicht derart traumatisiert, soviel ich weiß, obwohl es natürlich sowas wie eine transgenerationelle Traumavererbung gibt. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es so ist, dass man das Geheimnis, das man auch voreinander hat, dass man das letztlich dann auch teilt, dass man weiß, stillschweigend weiß, das ist das, was uns verbindet. Und jetzt schweigen wir darüber und jetzt versuchen wir unser Leben so gut wie es geht zu meistern.
Sie haben das gerade schon erwähnt mit diesem transgenerationellen Trauma. Da gibt es ja so eine Theorie dazu. Da haben Sie da auch was aufgearbeitet, was Ihr Leben beziehungsweise das ja eigentlich einer ganzen Generation auch prägt?
Ja, vielleicht. Ich habe das im Zusammenhang mit dem Frühling sterben schon öfter mal gesagt, dass ich hatte bis dahin, als ich diesen Roman schrieb, war ich ja auch schon Ende 50. Oh, nein, da war ich schon 60. Und bis dahin hatte ich immer davon geträumt, erschossen zu werden. Und ich stand immer vor einem Erschießungskommando. Und das war immer 2-3 Mal im Jahr, ja, seit der Pubertät. Und als ich dann mal mit einem befreundeten Arzt darüber sprach, sagte der, naja, du hast wahrscheinlich das Trauma deines Vaters geerbt. Und kurioserweise war es dann tatsächlich so, als der Roman fertig war, über diesen zwangsrekrutierten Vater gegen Ende des Krieges, habe ich nie wieder davon geträumt. Und das ist ja mittlerweile auch schon 7 oder 8 Jahre her, nie wieder davon geträumt, erschossen zu werden. Ja. Und was jetzt meine Mutter betrifft, war ihr Trauma ganz bestimmt, ich glaube, in der Psychologie heißt das ein Kohärenzverlust. Das ist so, dass meine Mutter dass das Vertrauen dahinein, dass das Leben und die sich annähernd so entwickelt, wie man es vernünftigerweise erwarten könnte, dass dieses Vertrauen völlig zerstört war bei meiner Mutter. Ja. Sie hat Gewalt als etwas Blitzartiges, als etwas völlig Unbegründetes und Unverdientes erfahren. Und das hat sie auch weitergegeben. Diese traumatische Erfahrung, dass Gewalt ohne jeden Grund über einen herkommen kann, ohne dass man selbst irgendetwas getan hätte, das das rechtfertigte. Ja, diese Erfahrung, die habe ich selbst auch in meiner Kindheit oft machen müssen, in meiner Kindheit und frühen Jugend im Ruhrgebiet, wo es sehr gewalttätig zuging. Ja, und diese Geschichte meiner Mutter zu schreiben, hieß auch, zwischen den Zeilen das zu beschreiben, was ich annähernd im Ruhrgebiet erlebt hatte und vor allen Dingen sich mit meinen Ängsten auseinanderzusetzen. Insofern hatte dieses Schreiben auch einen selbsttherapeutischen Effekt.
Und hat sich da was verändert jetzt? Sie haben es ja vorhin schon gesagt, mit diesem Traum, dass Sie erschossen werden, das hat sich aufgelöst. Hat sich denn jetzt durch diese Arbeit auch noch mal was verändert?
Verändert hat sich insofern die Tatsache, dass ich bei allem, was ich als Kind von meiner Mutter erfahren habe, dass mir so etwas wie Liebe nicht möglich war. Ich habe sie respektiert und ich war ja auch nicht böse und war auch nicht nachtragend und so weiter. Aber ich bin natürlich, sobald es ging, mit dem Führerschein ab 18, bin ich von zu Hause weg und wollte eigentlich auch mit ihr nicht mehr allzu viel zu tun haben. Ja. Und als ich dann dieses Buch schrieb, habe ich mich ja eines Tricks bedient. Ich habe nicht erzählt, als Ralf Rothmann oder irgendeine fiktive Autorenfigur, sondern ich habe aus der Perspektive ihrer Freundin erzählt, einer erfundenen Freundin. Und dadurch gelang mir eine gewisse Distanz, die verhindert hat, dass ich so eines dieser Abrechnungsbücher geschrieben habe. Denn das nichts finde ich öder, wenn ein Elternbuch geschrieben wird und der Tenor ist, du hast mich nicht genug geliebt. Also das hat mich seit jeher immer gelangweilt. Und durch diese Distanz, durch diese Luisa, die jetzt über meine Mutter erzählt, ist mir während der Arbeit dann tatsächlich so etwas wie Liebe zu meiner Mutter gelungen, die bis heute anhält. Dieser warme Glutstrom der Liebe in der Brust, während ich über meine Mutter schrieb, der dahin gipfelte, Mensch, du warst doch eine tolle Frau.
Das ist interessant, dass das dann eben mit dieser erzählerischen Distanz gelingt, weil an anderen Stellen, würde ich mal sagen, haben Sie ja nicht diese Distanz. Und das frage ich mich jedes Mal, wie Sie das schaffen. Erfahrungen, die sich eben gar nicht eigentlich, wo man sagt, es lässt sich nicht in Worte fassen. Diese brutale, vernichtende Gewalt, die Elisabeth da erfährt oder eben diese Situation, diese unfassbare, auf den eigenen Freund schießen zu sollen. Wie nähern Sie sich solchen Situationen an? Wie finden Sie da Worte für dieses eigentlich Nicht-Sagbare?
Naja, da geht immer eine persönliche Erschütterung mit voraus. Ja, also wenn Sie jetzt anspielen auf den Roman Im Frühling sterben, da muss der Walter muss seinen besten Freund erschießen. Und das habe ich nicht mal erfunden. Das war jetzt zwar nicht so bei meinem Vater, von dem und dessen Kriegsalltag weiß ich wenig. Aber ich habe mal einen älteren Herrn kennengelernt. Da habe ich in Norddeutschland eine Wohnung gemietet. Das war mein Vermieter. Und der war damals schon 80. Und das war das allererste, was er mir erzählte. Er musste ja im Krieg seinen besten Freund erschießen, weil der desertieren wollte und dann vor das Erschießungskommando kam, in dem auch er, also mein Vermieter, stehen musste. Und das hat mich derart schockiert und derart erschüttert, dass ich gar nicht anders konnte, als darüber zu schreiben. Ja. Und es gibt andere Beispiele genug. Ja. Es gibt eine Erzählung von mir, die spielt in Russland der Stalinzeit. Da geht es um einen Henker, der Isaac Babel erschossen hat. Und es wird aus der Perspektive dieses Henkers erzählt. Und da wurde ich auch oft gefragt, ja, wie kommst du dazu, aus dieser Perspektive zu erzählen? Und es war schlichtweg zum einen die Tatsache, dass ich Isaac Babels Literatur so liebe. Und zum anderen war es auch die Tatsache, dass dieser Mann von einer so unfassbaren Kälte war, dieser Henker, ja, dass ich es eigentlich nicht glauben konnte. Ich habe mich mit seinem Leben beschäftigt und ich dachte, so kann ein Mensch doch eigentlich gar nicht sein. Und das hat mich derart schockiert, dass ich darüber geschrieben habe. Und ich glaube, das ist der Tenor des Ganzen. Es muss eine, ja, das furchtbare Wort, aber es stimmt ja, es muss eine persönliche Betroffenheit da sein. Dann gelingt es einem auch, sich einzufühlen in die Situation und in die entsprechenden Charaktere.
Und ist denn für Sie jetzt diese literarische Auseinandersetzung mit dieser Zeit, mit den Kriegstraumata der Elterngeneration abgeschlossen oder lässt sich sowas gar nicht abschließen?
Literarisch lässt sich sowas sicher abschließen, aber ich werde natürlich immer mal wieder damit leben müssen, mit den Erinnerungen meiner Eltern, die sich irgendwie auch in mir niederschlagen und irgendwas auch in mir bewirken, klar. Und ich will es ja auch gar nicht anders, ja. Ich will mich ja auch weiter mit meinen Eltern beschäftigen, aber schreiben werde ich ganz gewiss darüber nicht mehr.
Ralf Rothmann, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Danke Ihnen.
Der Roman Die Nacht unterm Schnee ist beim Surkamp Verlag erschienen. 304 Seiten hat das Buch und es kostet 24 Euro.